Gemeinde in Rostock, Margaretenstraße, an euch hier. Und ich habe mich gefreut über die Losung und über den Lehrtext. Das passt so wie die Faust aufs Auge auch für den Text, den ich mir vorgenommen habe. Und auch was heute hier schon so teilweise gesagt wurde, passt also sehr gut da hinein. Ich werde mal hier den Kreis wegmachen. In der Losung, da ist von dem Berg, von dem Hause des Herrn, des Gottes Jakobs schon die Rede. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns gehen auf den Berg des Herrn zum Hause des Gottes Jakobs. Das ist ja der Tempel. Und im Lehrtext, da heißt es, dass viele von Osten und Westen kommen werden, auch ins Reich Gottes. Und im Wochenspruch, das meinte ich, im Wochenspruch noch, da heißt es vom Herrn Jesus, dass er gekommen ist, um uns zu dienen. Heute werden wir von einer Art Dienst hören, wo wir vielleicht so auf Anhieb gar nicht drauf gekommen wären, dass auch das ein Dienst des Herrn Jesus ist. Ich lese mal zunächst den Text und ihr könnt ihn hier mitlesen. Ist es aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 25. Ist immer gut, wenn man den Text auch erstmal im Zusammenhang hat. Da heißt es, und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte einen Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich glaube, ich muss mal weitermachen, ihr dürft mir auch, nee, war noch richtig, ne? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Ja, ein ganz bekannter Text, die Tempelreinigung, so ist die Überschrift in vielen unserer Bibeln. Und ich will mal in diesen 3 Schritten diesen Text bedenken. Erstens das Geschehen selbst. Dann zweitens wollen wir mal gucken, wie die unterschiedlichen Gruppen reagiert haben auf das, was der Herr Jesus da getan hat. Und drittens, ja, so ein paar Schlussgedanken, den Sack einfach zubinden. Das Geschehen selbst. Der Herr Jesus stellte sich unter das Gesetz. Wir lesen das ja auch, dass er unter dem Gesetz war. Er ordnete sich entsprechend unter. Er ging wie alle anderen frommen Juden zu den Festen zum Tempel nach Jerusalem. Hier heißt es in unserem Text, da steht Passa der Juden. Das ist eine interessante Formulierung. Wenn wir verstehen wollen, was die Schrift uns damit sagen will, müssen wir mal zurück ins Alte Testament. Im dritten Mosebuch steht von den Festen des Herrn. Da werden die Feste des Herrn, Betonung liegt auf des Herrn, die Feste des Herrn werden dort angeordnet und beschrieben. Auch das Passa des Herrn ist da erwähnt. Was hat es mit dem Passa auf sich? Israel war ja in Ägypten in Gefangenschaft. Mose und Aaron sollten zum Pharao gehen und sollten Israel befreien. Und sie sollten sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste ein Fest hält. Israel sollte also einmal aus der Sklaverei befreit werden, aber damit noch nicht genug. Sie sollten auch mit Gott, ihrem Herrn, Gemeinschaft haben. Sie sollten ein Fest mit ihrem Herrn feiern. Also er wollte sie nicht nur befreien in die Trübseligkeit hinein oder in eine erbärmliche Freiheit hinein, sondern er wollte sie hineinführen in die Freude. Und zwar Freude aufgrund der Gemeinschaft mit sich selbst. Sie sollten ihm ein Fest feiern. Und Gott wollte bei diesen Festen in der Mitte stehen. Er wollte im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt der Freude, auch im Mittelpunkt der Anbetung. Und darum werden diese Feste immer als meine Feste bezeichnet, so sagt der Herr, oder aber als Feste des Herrn. In unserem vom Heiligen Geist inspirierten Text steht nun aber eindeutig nicht Passa des Herrn, sondern hier steht Passa der Juden. Was war denn geschehen? Was bedeutet das? Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, können wir sehen, dass sich das Volk Israel immer wieder, nicht nur einmal sporadisch, sondern das war ein kontinuierlicher, sich immer wieder neu wiederholender Vorgang. Sie haben sich immer wieder vom Gott Israels abgewandt. Sie liebäugelten immer wieder mit anderen Götzen, mit den Göttern ihrer Völker um sie herum, den Götzen ihrer Nachbarn. Und so waren die Feste des Herrn zu Festen geworden, wo der Herr eigentlich gar nicht mehr anwesend war. Und darum waren es auch keine Feste des Herrn mehr, sondern es waren die Feste, die die Juden eben feierten, Feste der Juden. Ihnen fehlte das Wesentliche, nämlich die Gegenwart des Gottes Israels. Der Herr urteilt einmal in Matthäus 15, da heißt es, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Oder im Hesekiel, im Alten Testament, da heißt es, wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und Jesaja schreibt sogar, eure Neumonde, eure, nicht meine, eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Stellen wir uns das einmal vor. Gott, dem Herrn, sind die feierlichen, perfekt ablaufenden Gottesdienste im Tempel ein Gräuel. Er kann sie nicht leiden, weil alles nur Theater ist. Diese Feste waren Gott losgeworden und damit gottlos geworden. Äußerlich blieb alles beim Alten. Äußerlich war alles top. Der Chor sang, die Ansage funktionierte, die Technik, Raum schön geheizt, alles Bingo. Nur einer fehlt. Und das Schlimme war, niemand hatte das bemerkt. Die Feste gingen immer so weiter und niemand hatte bemerkt, dass derjenige, um den sie sich eigentlich drehen, gar nicht anwesend war. Ungeachtet aller Gottesferne gingen die Feste munter und fröhlich und lautstark und vor allen Dingen auch geschäftsfördernd für die leitenden Juden weiter. Welch eine Tragik war das für das Volk Israel. Gott hatte sie verlassen und keiner hat es gemerkt. Und diese Gottesferne der Obersten der Juden war auch die Ursache für die Ablehnung des Messias. Genau darum hassten sie auch ihn. Genau darum schmeckte auch Jesus ihnen nicht. Und die sogenannten hohen Priester zur Zeit Jesu, das waren allesamt korruptes Pack. Kein einziger von ihnen war zu Recht in diesem Amt. Die hatten sich diese Ämter erschlichen durch Geld, durch Bestechung, weil sie Macht ausüben wollten. Das waren die hohen Priester zur Zeit Jesu. Das war der hohe Priester, der den Herrn Jesus dann ans Kreuz gebracht hat. Ein korrupter Kerl, der das Geld über alles liebte. Bestechung der Römer und Geld und alles Mögliche spielte da eine große Rolle. Und jetzt wollen wir im Text weitergehen. Da heißt es, jetzt kommt der Herr Jesus also in den Tempel. Ich sagte, er war dem Gesetz untertan und ging wie alle Juden, trotzdem er wusste, dass Gott nicht anwesend ist. Er ging trotzdem hin. Auch das ist eine interessante Feststellung. Aber was findet der Herr Jesus im Tempel jetzt vor? Er findet Opfertiere vor. Die wurden für das Fest gebraucht und sollten einfach praktischerweise nicht über hunderte von Kilometern durch das judäische Gebirge steil hoch und steil runter, Schluchten hinten geschleppt werden müssen, sondern die sollten praktischerweise vor Ort gekauft werden können. Das war von Gott sogar so angeordnet. Aber es stand an keiner Stelle, dass es im Tempel sein sollte. Das hätte auch außerhalb des Tempels genauso gut und tausendmal besser passieren können. Dann findet er die Geldwechsler. Tja, was machen denn die eigentlich da? Wieso denn die Geldwechsler? Die Opfertiere kann man ja verstehen, aber warum, wozu die Geldwechsler? Die leitenden Juden hatten eine kluge Idee. Sie sagten also, ja, es gibt Silbermünzen, die haben besonders viel, einen besonders hohen Silberanteil. Und die wollen wir haben, nur die akzeptieren wir im Tempel. Das hatte nichts mit Heiligkeit zu tun, das hatte nichts mit jüdisch oder römisch oder so zu tun, dass jetzt keine römischen Münzen in den Tempel hätten kommen sollen, sondern der Knackpunkt war der Silbergehalt der Münzen. Und jetzt mussten die Leute, die kamen, alle ihre Schrottmünzen, sag ich mal, die nicht so viel wert waren, die mussten sie jetzt also umtauschen, natürlich in entsprechend günstigem Verhältnis für denjenigen, der da vor Ort den Tausch gemacht hat, und mussten also ihre Münzen umtauschen in diese im Tempel allein akzeptierte Währung. Und die Obersten der Juden profitierten von diesen Geschäften ganz, ganz maximal. Und darum förderten sie auch diese Dinge im Tempel, die Dinge, die Gott verabscheut. Egoistisches Feilschen und Treiben um den Wechselkurs. Was kostet ein Ochse? was kostet ein Schaf? Da wurde also gefeilscht und betrogen und über den Tisch gezogen und alles zugunsten der hohen Geistlichkeit. Die waren die, die daran direkten Anteil hatten. Ein hemmungsloses Streben nach maximalen Gewinn. Betrug und Übervorteilung der frommen Tempelbesucher, die aus ganz Israel dreimal im Jahr, unter anderem auch zum Passafest, kamen. Hier ging es also überhaupt nicht mehr im Ansatz um die Ehre Gottes, sondern hier ging es wirklich nur noch um Maximierung von Gewinn, um Geldliebe, um Egoismus, um Gier nach Reichtum. Das Streben nach Geld und Macht und Einfluss hatte die Herrschaft im Tempel übernommen. Und jetzt kommt der Herr Jesus ins Spiel. Er ging in den Tempel, obwohl er wusste, da läuft alles gegen die Wand. Und jetzt kommt er, und da heißt es im Vers 15, und er machte einen Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern, und verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Der Herr Jesus mischt die hier alle ganz gründlich auf. Wir müssen uns das mal vorstellen, was da jetzt abging. Stellt euch mal vor, ich käme jetzt hierher und würde hier so randalieren. Er macht eine Geisel, das heißt eine Peitsche. Geisel verwenden wir heute nicht mehr das Wort. Er macht eine Peitsche aus Stricken. Und zwar aus den Stricken, womit die Händler die Kühe reingezogen hatten in den Tempel. Diese gleichen Stricke nimmt er, macht daraus eine Peitsche und jagt die Viecher alle wieder raus. Mit dem gleichen Strick. Aber dieser Strick wird in seiner Hand zu einer Peitsche. Denkt immer daran, das ist der Dienst des Herrn Jesus, den wir im Wochenspruch haben. Er ist gekommen, uns zu dienen. Das ist ein Teil seines Dienstes auch. Also, so kennen wir den Herrn Jesus sonst nicht. Er ist sonst immer der ganz Sanftmütige oder oft. Aber hier an dieser Stelle erleben wir ihn von einer ganz anderen Seite. Der sonst mit den Sündern so sanft, so barmherzig, so liebevoll umging, der wird hier völlig hart und kompromisslos, unnachgiebig. Fromm verbrämte und getarnte Gottlosigkeit und Weltliebe mitten im Tempel haben ihn dazu getrieben. Und ganz ähnlich ging er ja auch mit den heuchlerischen Pharisäern selbst um. Er warnte vor ihnen und auch vor den Schriftgelehrten. Der Tempel Gottes, der Ort, wo Gott unter den Menschen wohnen wollte, das Haus seines Vaters im Himmel, das lag ihm ganz besonders am Herzen. Und hier wurde die Ehre Gottes angetastet. Hier ging es darum, dass ein anderer die Ehre für sich beanspruchen wollte. Und jetzt können wir mal gucken, worin seine Aktivitäten so bestanden. Er machte eine Geisel, er trieb hinaus, er verschüttete das Geld, er stieß die Tische um, er sprach: Schaff das weg von hier. Er richtet also jetzt ein richtiges Chaos an. Stell dir mal vor, das ganze Geld, das kullert da durch die Gegend und die Schafe und alles, die Tische, die liegen da und die Hocker, auf denen die gesessen haben, die fliegen da durch die Gegend und er knallt mit seiner Peitsche den Viechern immer eins auf den Hintern, dass die rauskommen. Ja? Also da war eine Atmosphäre, sowas hatte der Tempel noch nicht erlebt. Und das Interessante, das macht der Herr Jesus alles allein. Völlig ohne die Hilfe seiner Jünger. Da steht nicht, dass Petrus sich die Ärmel hochgekrempelt hätte und mitgejagt hätte oder da Geld aufgesammelt hätte, vielleicht als Spende noch gleich. Steht alles nicht davon da, auch seine Freunde. Er machte das aber auch ohne wirksam Widerstand der Feinde. Die waren wie gelähmt. Die müssen einen Schock gehabt haben und die konnten sich überhaupt nicht rühren. Vielleicht hatten seine Jünger auch einen Schock. Christus allein ist hier der Handelnde, der in Vollmacht, die nur Gott selbst hat, hier handelt. Wenn man daraus mal eine Anwendung machen möchte, aus diesem Handeln Jesu hier im Tempel: Es wird einmal eine endgültige Entscheidung darüber geben, wer oder was zum Reich Gottes gehört hat und wer nicht. Und darüber wird kein Bischof entscheiden, darüber wird kein Bundespräsident entscheiden, darüber werde ich nicht entscheiden, sondern ganz allein der Herr. Der wird sagen, das gehörte in den Tempel, das gehörte in den Gottesdienst und das andere, habe ich euch deutlich gesagt, gehört nicht hinein. Der Herr hat die alleinige Autorität und Vollmacht, diese letzte Reinigung durchzuführen. Da wird ihm auch von uns niemand helfen. Und es wird ihn aber auch von den Feinden niemand hindern. Niemand ist rein genug, um hier mitzumischen. Keiner darf im Tempel so handeln wie der Herr. Und wenn er die Viecher alle rausjagt und die Tische umstößt, dann ist das richtig. Wenn ich das Gleiche täte, würde ich es mit schmutzigen Händen tun. Das müssen wir auch sehen. Aber keine Macht der Welt wird dieses letzte große Gericht, diese endgültige Trennung von drinnen und draußen, verhindern oder beeinflussen können. Und das wird kein Zuckerschlecken sein, wenn dieser Augenblick da ist. Wenn der Herr entscheidet, liebe Geschwister, das wird kein Zuckerschlecken sein für die, die ihm ungehorsam waren. Und dann sagt er zu ihnen: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Man könnte das Wort auch mit Markthalle übersetzen. Kaufhaus, Markthalle. Das klingt ja eigentlich noch ganz annehmbar. Ja? Eine Markthalle und ein Kaufhaus ist ja noch ein Ort der Sittsamkeit in gewisser Weise. Bei der zweiten Tempelreinigung, von der Matthäus schreibt, da heißt es schon anders. Da sagt er ihnen, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Hier sagt er noch, ihr macht kein Kaufhaus daraus. Und 3 Jahre später muss er feststellen, sie haben eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und so ist das auch immer mit solchen negativen Entwicklungen. Sie fangen immer gering an. Immer zart und unverdächtig und mit oft auch gutem Willen. Will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wie eine infizierte Wunde, wenn eine offene Wunde, wenn da ein Keim reinkommt und die anfängt dann sich zu entzünden. Es gibt keinen natürlichen Halt, wenn man dem nicht Einhalt gebietet, wenn man da nicht wirksame Gegenmaßnahmen ergreift. Mediziner wüssten jetzt besser, was da zu tun wäre als ich. Im Endeffekt muss amputiert werden, um das Leben desjenigen noch zu retten, wenn dieser Infekt oder diese Entzündung immer schlimmer wird. Der Jesus benutzt auch mal das Bild vom Sauerteig. Er sagt, das Himmelreich ist wie ein Teig, wo eine Frau Sauerteig hineinmischte und so lange umrührte, bis er ganz durchsäuert war. Das ist ein Negativbeispiel. Das soll uns sagen, ja, so etwas gibt es auch im Himmelreich. Das gab es auch schon zur Zeit Jesu im Tempel. Dass Sünde, das Ungehorsam einzieht und um sich greift. Und er fängt oft mit geringen Dingen an. Kaufhaus, später Räuberhöhle. Und diese Reinigung des Hauses Gottes war allein die Sache des Herrn Jesus selbst. Die Aufforderung aber, es erst gar nicht zu verunreinigen, die geht an unsere Adresse. Also hier müssen wir auch unterscheiden. Reinigen und wirklich aufräumen, wird er tun. Aber er fordert uns auf, sorgsam umzugehen. Den Tempel nicht, und der Tempel ist heute die Gemeinde. Sonst brauchten wir darüber überhaupt nicht nachdenken. Der Tempel heute ist die Gemeinde. Und die Aufforderung, die Gemeinde nicht zu verunreinigen, wodurch auch immer. Guckt in die Bibel, guckt ins Neue Testament, da stehen ganz viele Dinge, wo der Herr gesagt hat, was er von uns will. Und alles andere verunreinigt ihn. Wem gehört denn dieser Tempel, in den der Herr Jesus ging? Er gehörte seinem Vater im Himmel. Und die Gemeinde allein gehört auch ihm. Die Gemeinde ist sein Eigentum. Es ist nicht unsere Gemeinde im Sinne von Besitz. Es ist seine Gemeinde. Und wir sind manchmal in der Gefahr, wir sollen uns da zu Hause fühlen. Da freue ich mich auch über das Zeugnis, was ich heute hier gehört habe. Aber es ist nicht unsere im Sinne von, wir können hier machen, was wir wollen, sondern sie gehört dem Herrn. Und wer richtet sie sich ein? Der Herr. Wir neigen manchmal dazu, Dinge in den Tempel hineinzubringen, die dem Herrn nicht gefallen. Stellt euch einmal vor, ich würde mit einem, den ihr nicht kennt, in eure Wohnung kommen, würde euch besuchen und dann würde ich anfangen und zu sagen, also pass mal auf, meinem Kumpel hier gefällt das Bild über der Couch ja überhaupt nicht. Also das nehmen wir mal weg. Und das geht dann nachher so weit, dass ich sage, naja, aber auch, wieso habt ihr denn das hier zum Schlafzimmer gemacht? Das ist doch, ich fange jetzt also an, eure Wohnung erstmal richtig einzurichten. Und zum Schluss sage ich, wisst ihr, ihr habt da draußen so ein Schloss dran. Das hindert meinen Freund eigentlich zu kommen, wann er möchte. Ich baue jetzt mal einen anderen Zylinder ein und den Schlüssel hat er, gell? Jetzt möchte ich Nils mal sehen, was Nils denn macht mit mir. Der würde seinen Kettenhund da losbinden oder würde mich sonst in der Stratosphäre zerfetzen. Jedenfalls würde er das nicht mit sich tun lassen. Aber so etwas glauben wir oft, können wir im Hause des Herrn machen. Da können wir einrichten, wie wir es gerne hätten. Er hat uns gesagt, wie er die Möbel stehen haben will. Er hat gesagt, wie es eingerichtet sein soll. Und wir kommen jetzt und sagen, ach, naja, und wir müssen auch einen anderen Zugang haben, also mit Buße und Bekehrung und so. Das ist uns alles ein bisschen strong. Wir wollen das ein bisschen leichter haben, wir wollen doch die Fremden nicht alle vor den Kopf stoßen, wir senken jetzt mal die Hemmschwelle, das heißt, wir bauen mal einen Zylinder ein, zu dem die Jungs da alle einen Schlüssel haben. Nein, der Herr behält den Schlüssel für sein Haus. Was zerrt die Christenheit so alles an Stricken in die Gemeinden hinein? Und was sind die wirklichen Motive dazu? Darüber müssen wir uns mal Gedanken machen. Ist es wirklich die Liebe zu Christus? Oder ist es Furcht vor Kritik unserer Gesellschaft? Oder ist es auch vielleicht nur Gedankenlosigkeit oder Menschenfurcht? Oder gar Liebe zum Wesen der Welt? Was außerhalb des Tempels vollkommen richtig und üblich ist, die hätten ihre Ochsen da draußen ja verkaufen können, das war ja gut. Aber was außerhalb des Tempels richtig ist, ist noch lange nicht richtig im Tempel. Und ich kann nicht alle Normen von draußen nehmen und sie in die Gemeinde übertragen und sagen, weil es draußen jetzt so ist, machen wir es drinnen auch so. Das hat keine biblische Grundlage. Und das macht der Herr Jesus in seinem Handeln auch unmissverständlich klar. Wir müssen uns fragen, womit bauen wir am Haus Gottes? Im 1. Korintherbrief steht zum Beispiel, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Gold, Silber, kostbare Steine trotzen dem Feuer. Die bleiben unversehrt. Holz, Heu und Stroh macht im Feuer was? Es wird zu Asche. Das, womit Menschen den Tempel Gottes verunreinigen, wird einmal gegen sie selbst zeugen. und wird keinen Bestand im Tempel haben. Aber wie können wir dann mit Gold und Silber und Edelsteinen bauen? Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts. Und nichts, wenn wir schon außerhalb des Tempels ohne ihn nichts können, können wir innerhalb erst recht nichts. Wenn wir mit dem Herrn Jesus zusammenarbeiten, werden wir nicht die Dinge in den Tempel holen, die er hinterher wieder mit den gleichen Strecken rausjagen muss. Und hierzu hat er uns klare Richtlinien gegeben in der Bibel, die wir betend lesen sollten. Soweit das Geschehen. Nun die Reaktion auf Jesu Tun. Die gleiche Handlung Jesu ruft ja bei den drei Gruppen ganz unterschiedliche Wirkungen hervor. Wir haben hier zunächst die Jünger. Ihr habt den Text. Da heißt es, sie dachten daran, was geschrieben steht, und sie glaubten der Schrift. Die Haltung der Jünger ist schriftorientiert. Sie kennen die Schrift und sie vertrauen der Schrift. Die Schrift lebt in ihnen. Und sie leben mit den Schriften. Ihr Denken ist von der Schrift her geprägt. Und der Heilige Geist kann sie erinnern an Aussagen, an Dinge, die sie in der Schrift gelesen haben. Das sagt ja die Bibel, so arbeitet der Heilige Geist. Er erinnert uns. Wir müssen also viel Bibel lesen. Und dann kann er uns gut erinnern. Er wird uns nicht Sätze eingeben, die wir nirgendwo so arbeitet er nicht. Er könnte das, aber das tut er ganz selten. Normalerweise erinnert er uns an Dinge, die wir in der Schrift lesen und macht sie uns groß. Und hier denken die Jünger jetzt an die Aussage, die sie gelesen haben, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und hierdurch erkennen sie aber auch die Schriftbezogenheit dieses Geschehens, dieser Dramatik, die da im Tempel abgelaufen ist. Ich habe auch versucht, ganz bewusst euch das etwas dramatisch darzustellen. Das war nicht so ein friedliches Geschehen, sondern da war Chaos. Da war Tumult. Und sie erkennen jetzt, ja, auch das steht ja geschrieben. Sie erkennen also die Schriftbezogenheit und ihr Glaube kann dadurch noch weiter wachsen, ihr Vertrauen in die Schrift. Und dadurch entsteht so eine Art Rückkopplungskreis. Ich bin eigentlich Herr Techniker und so, es gibt elektronische Rückkopplung, eine sich selbst verstärkende Schleife. Und so ist es hier, die Kenntnis der Schrift, dann geschieht das, dann vergleicht man das, der Heilige Geist erinnert. Dadurch wächst das Vertrauen in die Schrift. Der Heilige Geist kann dadurch wirken und mein Verständnis der Schrift wird noch größer, weil ich das neue Ereignis mit einordnen kann. Also der Glaube an die Schrift und die Kenntnis der Schrift wird noch stärker. Das ist eine Rückkopplung. Soweit die Reaktion der Jünger. Also ihnen bringt das Ganze einen Gewinn. Sie erleben einen Erkenntniszuwachs. Sie lernen ihren Herrn von einer ganz anderen Seite kennen und lernen auch die Schrift besser zu verstehen. Und jetzt kommt die zweite Gruppe, die jüdischen Machthaber. Die sagten, sie wollen ein Zeichen sehen, dass Jesus sich legitimieren sollte. Und er sagte jetzt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und jetzt kommen die Juden mit ihren 46 Jahren und staunen über das, was er gesagt hat. Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass die Haltung dieser leitenden Juden machtorientiert war. Geld und Macht, das waren die Dinge, die sie bestimmten, von denen sie sich treiben ließen. Sie waren es ja auch, die von diesen Geschäften profitierten. Und ihr Reichtum vermehrte sich bei den Festen ungemein, 3 Feste im Jahr und da jeder Mann musste aus Israel dreimal im Tempel sein und jedes Mal opfern und jedes Mal Geld tauschen und die wurden immer reicher. Das, was Gott angeordnet hatte, um dem Volk freudige Gemeinschaft mit ihm, mit Gott und dem Volk Orientierung an der Schrift und Gelegenheit geben, Gott zu danken. Das missbrauchten die Juden, und bei Johannes sind mit die Juden immer die leitenden Juden gemeint, nicht das einfache Volk. Das missbrauchten die Juden, um sich selbst zu bereichern. An geistlichen Zusammenhängen und Erkenntnissen hatten die überhaupt kein Interesse. Die waren interessiert daran, dass der Umsatz stimmt, dass die Kasse klingelt. Das kennen wir auch irgendwie, glaube ich, noch aus dem Mittelalter, dass es immer um Geld ging. Und jetzt hörten die Pharisäer, dass Lukas schreibt, dass dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten und verachteten Jesus. Ihr Gott war in Wirklichkeit das Geld. Und Hesekiel schreibt, wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe kundtun, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und die Diskussion, die sie jetzt anfangen, fangen sie an, weil sie sich ihren Gewinn nicht kaputt machen lassen wollen. Sie wollen natürlich, dass alles so bleibt. Sonst müssten sie ja nachher noch arbeiten gehen. Aber sie müssen kein gutes Gewissen gehabt haben bei dem Ganzen, denn wenn sie sich wirklich im Recht gewähnt hätten, hätten sie anders reagiert, dann hätten sie Jesus sofort verhaftet, weil er die ganze Tempelordnung auf den Kopf gestellt hat, weil er da wie eine Axt im Walde geherrscht hat. Die hätten ihn sofort verhaftet. Dass sie das nicht getan haben, ist ein ganz deutlicher Beweis, dass sie im Grunde wussten, wie geldgierig sie sind und dass sie Gottes Wege verlassen hatten. Und sie trauen sich jetzt nur nach einem Zeichen zu fragen. Sie wollen also eine Legitimation, wo sie glauben, die kann er ihnen dann nicht geben. Aber sie lassen ihn im Grunde in Ruhe. Und ein zweiter Punkt, sie verstehen das, was der Herr Jesus sagt, völlig falsch. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Und da sie von einem ganz anderen Geist geprägt waren, konnten sie auch das nicht verstehen. Sie waren so irdisch orientiert, dass ihnen diese andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, ferner war als alles, ferner als sonst was. Und sie haben sich dem Heiligen Geist verschlossen. Für die Wirkung des Geistes Gottes hatten sie sich verschlossen. Und darum konnten sie auch die Schriften nicht mehr richtig verstehen. Und so blieben sie in ihrem rein materiellen irdischen Denken verhaftet und blind für die Realität Gottes und für seine Herrschaft. Sie mussten sich jetzt allein auf ihren Verstand verlassen. Den Zugang zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den hatten sie verworfen. Wie Lukas auch schreibt, weh euch, Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr seid selbst nicht hineingegangen und habt die gehindert, die hineingehen wollten. Das sagt nicht irgendwer, das sagt das Wort Gottes. Also ich tue diesen Leuten kein Unrecht, dass wir uns recht verstehen. Und ihr rein geschichtliches Faktenwissen konnte ihnen in dieser geistlichen Fragestellung überhaupt nicht weiterhelfen. Diese 46 Jahre waren ja von der Sache her richtig. Der Beginn der Tempelumbauten ging ungefähr 23 bis zum Jahr 22 vor Christus los, wo Herodes da anfing. Und vor dem notwendigen Abbruch bestimmter Bereiche musste Herodes, weil die Juden ihm nicht trauten, die wollten nicht, dass der Tempelumbau ein Tempelabbruch wird, das hatten sie dem Idumäer Herodes zugetraut, da musste das neue Baumaterial alles schon bereit liegen und erst dann durfte auch nur ein Stein vom alten Tempel entfernt werden, also für die Renovierung. Sie trauten ihm nicht. Für die Renovierung des Tempels wurden 1000 Wagen für den Transport der Steine beschafft. 1000 Transportwagen für diese riesigen Steine. 10.000 erfahrene Handwerker wurden angeheuert. Das kann man in den Schriften alles nachlesen. Und 1000 Priester wurden zu Bauhandwerkern ausgebildet. Also am Tempel arbeitende Priester, die auch Bauhandwerker dann waren. Und erst Jahre später begann der eigentliche Umbau des Tempels. Und die Fertigstellung des Tempelgebäudes hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, das Tempelgebäude selbst. Dann kamen weitere Arbeiten 8 Jahre lang. Dann wurde der Tempelplatz um das Doppelte erweitert. Das war ein Riesenaufwand. Da wollte Herodes sich bei den Juden Pluspunkte sammeln und darum hat er diesen Tempel so wunderschön zubereitet. Und die wesentlichsten Arbeiten wurden kurz vor der Geburt Jesu Christi erst fertig. Und interessant, ganz fertig wurde der Tempelkomplex erst im Jahre 64 nach Christus, also Jahrzehnte danach, als der Herr Jesus schon in den Himmel gefahren war. Und nur 6 Jahre vor seiner endgültigen Zerstörung. Also er war fertiggestellt und blieb dann 6 Jahre so und dann wurde er von den Römern vollständig zerstört. Auch hier finden wir bei den Juden eine gewisse Rückkopplung, aber zum Nichtverstehen des Planes Gottes, ja sogar zur Ablehnung Jesu in der Verhärtung ihrer Herzen. Und wir sehen hier auch Gottes Ironie, dass ausgerechnet der König, der sich nicht zu schade war, die ganzen Jungs unter 2 Jahre im Bethlehem und in der ganzen Umgebung abzuschlachten, weil er den Messias verhindern wollte, weil er den gottgesandten König der Juden umbringen wollte. Der musste den Tempel zu seiner höchsten Blüte bringen für den Zeitpunkt, wo der Herr des Tempels dann selber kam. Als der Herr Jesus in den Tempel ging, da hatte der Tempel die vollkommenste Form, die er jemals hatte. Und das musste Herodes, der Feind Gottes, tun. Ist das nicht Ironie Gottes? Wie Gott auch diese Leute zwingt, seinen Willen zu tun. Und nun war der Messias da, in diesem schönen Tempel. Und jetzt macht er da Randale. Und jetzt missbilligt er das fromme Treiben oder scheinfromme Treiben. Er missbilligt die, die sich dort breit gemacht haben. Schöne Gotteshäuser sind schön, aber das reicht nicht. Der Herr Jesus sieht, ob wir ihn lieben oder ob wir unseren frommen Verein pflegen. Ich will an dieser Stelle mal ein Beispiel sagen. Ich war mal wo zu Gast und da haben wir dann nach der Gemeinde gefragt. Und dann wurde uns die Gemeinde gezeigt und das war das Haus mit allem Pomp. Wunderschöne Räume, Kinderräume, Jugendräume, Freizeiträume, Luxus kaum noch zu überbieten. Das war die Gemeinde. Ich wollte ja nicht das Haus sehen, ich wollte die Gemeinde sehen. Aber so kann es kommen. Also schöne Gotteshäuser sind schön und ich wünsche jeder Gemeinde ein schönes Haus. Aber noch mehr wünsche ich jeder Gemeinde, dass der Herr wirklich der Herr ist in diesem Haus. Nun noch drittens und dann auch bald abschließend, die Reaktion des Volkes. Es heißt, dass viele an ihn glaubten, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Und es heißt im nächsten Vers, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand ihm Zeugnis gab von einem Menschen, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das Volk, die Masse, sie will Wunder sehen. Die Juden wollten Sensationen sehen. Das Volk sucht den Kick, das Außergewöhnliche, das Spektakel. Da muss was los sein. Insofern hatten sie ja jetzt eigentlich eine gute Lektion. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du, dass du dies tun darfst? Die Juden fordern Zeichen. Auf dieser Basis ist aber keine echte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus möglich. Denn diese Art Zeichen, die sie sehen wollten, die gibt er ihnen gerade nicht. Und diese Art Glaube, die die Juden hier hatten, die das Volk hatte, die wird im Gleichnis vom vierfachen Acker 3-mal beschrieben, ein Glaube, der nicht durchträgt, der an irgendetwas scheitert, der entweder keine Wurzeln hat oder unter den Dornen ist oder auf dem Weg liegt und die Vögel kommen und fressen es weg. Es gibt einen Scheinglauben, der nicht bis zum Ziel hindurchträgt. Und das wusste auch der Herr. Und er wusste, was im Menschen war. Und auch wir Heutigen können den Herrn Jesus nicht fromm täuschen. Wir können uns da Mühe geben, das können wir. Aber es wird nicht funktionieren. Er schaut hinter unsere öffentliche Maske und sieht mitten in unser Herz hinein. Er sieht die eigentlichen Beweggründe unseres Tuns. Da kann das Tun ganz gleich sein, aber die Beweggründe sind bei einem so und bei einem anderen ganz anders. Einer tut das Gleiche vielleicht zu seiner eigenen Ehre oder weil es ihm Spaß macht. Und ein anderer tut genau das Gleiche, um dem Herrn zu dienen. Das können wir an dem Tun an sich nicht unterscheiden. Aber der Herr sieht in unser Herz hinein. Und er sieht alle Beweggründe für unser Tun. Das ist schlecht für alle frommen Heuchler. Sie werden keine echte Gemeinschaft mit Jesus erleben. Das ist aber gut für alle, die ein aufrichtiges Herz haben. Denn auch wenn mal etwas gut Gemeintes daneben geht, das ist überhaupt nicht schlimm. Der Herr sieht das Herz an. Der sieht, wie du es wirklich gemeint hast. Für uns ist meistens umgekehrt. Es muss funktionieren. Und die Motive, na gut, die sieht keiner. Bei dem Herrn ist es genau umgekehrt. Wenn du es ehrlich meinst und machst mal einen richtig dicken Fehler, den wird der Herr dir gerne vergeben. Du kannst alles richtig machen zur Eigensucht, zur eigenen Ehre. Das ist viel schlimmer. Einige Konsequenzen für uns heute. Was geht uns das heute alles überhaupt noch an? Wir sollten sorgfältig prüfen, was wir selbst, und hiermit meine ich mit wir jeder sich selbst, was wir selbst in den Tempel, das ist die Gemeinde des Herrn Jesus, einbringen. Und uns dessen bewusst werden, dass der Herr einmal selbst seinen Tempel reinigen wird. Dieser Tag wird kommen. Dann sollten wir nicht den Geldwechslern oder den Tierhändlern oder gar den obersten Juden gleichen. Sie haben nicht in Wirklichkeit am Tempel gebaut, sondern an ihrem eigenen Haus, so wie es auch der Prophet Haggai beschreibt. Zweitens, auch wir selbst sind ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Jeder von uns ist, wenn er ein bekehrtes Kind Gottes ist, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt müssen wir uns die gleiche Frage noch einmal aus dieser Blickrichtung stellen. Nicht, was bringen wir in die Gemeinde ein, sondern jetzt hieße die Frage, was lasse ich alles in mein Herz hinein? Womit beschäftige ich mich den lieben langen Tag, wenn ich frei habe? Wovon lasse ich mich prägen? Ob dem Herrn des Tempels wohl mein Innenleben gefällt? Die Filme, die ich mir anschaue, ob sie ihm wohl gefallen? Auch wir brauchen immer wieder neu die Reinigung unseres Wesens durch den Herrn Jesus. Und da kann das manchmal genauso chaotisch zugehen, wie ich versucht habe eben zu beschreiben, wie es im Tempel gewesen sein muss, als der Herr Jesus diesen Tempel gereinigt hat. Wenn der Herr dein Herz aufräumt, dann darfst du ruhig weinen. Dann darfst du ruhig begreifen, Herr Jesus, ich bin es eigentlich gar nicht wert. Aber ich danke dir, dass du mich nicht laufen lässt, dass du mich korrigierst, dass du mich auch reinigen willst. Betet darum, dass der Herr euch reinigt. Darum dürfen wir beten. Das sollte ein Gebetsanliegen jeden Morgen sein. Herr, schenk mir ein reines Herz, dass du darin wohnen kannst. Dieses Kindergebet, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist ein tiefgeistliches Gebet. Und dann drittens, wir wollen viel in der Bibel lesen, denn unser Denken muss geprägt werden. Die Bibel ist wie ein Ja, ich nehme manchmal das Bild auch von der Kaffeemaschine. Ja, aus Wasser wird Kaffee, auf welche Weise? Indem es durch den Kaffee durchgeträufelt wird. Heiß gemacht und dann läuft es da durch. Und dann nimmt das Wasser das Aroma des Kaffees an. Und so darf unser Denken durch das Bibellesen das Aroma des der Bibel, die biblischen Gedankenführungen annehmen. Wir dürfen unser Denken, was Wasser ist, zu biblischen Denken machen, durch Lesen der Bibel, dass unsere Gedanken geprägt werden, dass wir beeinflusst werden. Und betet darum, wenn ihr in der Bibel lest, Herr Jesus, präge jetzt auch durch diese Lektüre mein Denken, verändere mein Denken, so wie es mit dem Wasser in der Kaffeemaschine passiert. Die Jünger des Herrn wurden zugerüstet für ihren späteren Dienst und ihr Verständnis der Schriften und des Willens Gottes nahm durch die Schriften selbst zu und wurde immer stärker. Und so sollten auch wir um geistliches Wachstum ringen. Das ist kein Selbstläufer. Da müssen wir die Bibel aufschlagen, da müssen wir den Fernseher ausschalten, die Bibel aufschlagen und Bibel lesen, die Lesebrille aufsetzen und dann geht's los. Und uns dann prägen lassen, nicht von Tatort mich prägen lassen. Ja, immer gleich, mach manchmal die Nachrichten an und dann, ich gucke mal ZDF, heute Nachrichten und wenn ich das anmache, ist ja der Router erst immer auf ARD und da ist, ich glaube, jeden Tag, entweder da liegt immer gerade eine Leiche oder da weint gerade eine Frau oder da fliegt gerade ein Stuhl durch die Gegend. Wer sich solch einen Mist, solch einen unmöglichen Mist jeden Tag anguckt, der muss sich nicht wundern, wenn sein Denken entsprechend auch gefärbt wird. Und diese Zeit können wir nutzen, um in der Bibel zu lesen und unser Denken dem Herrn Jesus und seinem Willen zu prägen. Und viertens und letztens, der Herr Jesus kennt dein Herz. Er weiß, so sagt es unser Text, was im Menschen ist. Er kennt auch deine geheimsten Sorgen. Er kennt auch die Not, die dir zu schaffen macht. Das, was dich plagt, wo du mit nicht allein fertig wirst, auch das kennt er. Und ihm kannst du dich anvertrauen. Er kennt dich. Vertraue dich doch ihm an. Und wenn einmal etwas ziemlich schief ankommt, was du gut gemeint hast, auch das weiß er. Er kennt dein Herz. Bei ihm zählen nicht schöne Reden und nicht ein perfektes, makelloses Auftreten, sondern ein aufrichtiges und demütiges Herz. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Amen.